Das hier ist ein Podcast der interventionistischen Linken Darmstadt. Du hörst einen Audiomitschnitt unseres Podiumsgesprächs, bei dem wir uns an einer Aktualisierung unseres Blicks auf den Rechtsruck gewagt haben. Das Gespräch fand Anfang Februar 2024 im Darmstädter Zucker statt. In den Wochen zuvor gingen bundesweit hunderttausende Menschen gegen die AfD und rechte Formierungen auf die Straße. Genau die richtige Zeit also für eine Veranstaltungsreihe, bei der wir Strategien gegen den Rechtsruck, autoritäre Ignoranz und andere Katastrophen diskutiert haben. Wir hoffen, du kannst aus dem Podcast etwas mitnehmen und gehen auch gleich ins Gespräch.
Wir freuen uns sehr, dass Karin heute gekommen ist. Karin, danke, dass du da bist. Karin ist von der interventionistischen Linken in Frankfurt schon sehr, sehr lange in der IL organisiert und du hast dich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und deswegen freuen wir uns, dass heute mit dir diesen ersten Einstieg, die Aktualisierung des Blicks auf den Rechtsruck gemeinsam sprechen zu können. Genau. Okay, naja, dann würde ich sagen, fangen wir an, inhaltlich zu sprechen und genau, wir wollen uns ja heute mit dem Rechtsruck auseinandersetzen und ich würde mit der Frage an dich starten, was für dich eigentlich so neu an diesem Rechtsruck ist. Was würdest du sagen dazu?
Also erstmal, genau, hallo von meiner Seite. Ich finde es total super, dass ihr mich eingeladen habt und vor allen Dingen aber auch, dass ihr sprecht, weil ich glaube, dass das gerade Zeiten sind, in denen wir irgendwie viel reden müssen. Die Dinge verändern sich gerade in hoher Geschwindigkeit und ich glaube, dass es wichtig ist, solche Räume zu schaffen, um sich zu verständigen und auch den Versuch zu unternehmen, gemeinsam zu verstehen, vor welcher Situation wir eigentlich stehen. Und deswegen, genau, freue ich mich, was dazu beitragen zu können und hoffe aber auch, dass wir danach noch ein bisschen in die Diskussion kommen. Genau, also was ist neu am Rechtsruck? Ich fange mal ein bisschen anders an. Also ein Rechtsruck suggeriert ja so ein bisschen so dieses, jetzt gibt es so einen Ruck und jetzt steht man plötzlich irgendwo weiter rechts. Und ich würde sagen, so würde ich die Situation gar nicht beschreiben, sondern ich würde eher sagen, dass es Entwicklungslinien gibt, die sich gerade nochmal in besonderer Weise verdichten und zuspitzen. Und das beantwortet auch so ein bisschen die Frage, was ist irgendwie neu oder also was ist eigentlich schon die ganze Zeit da und was davon ist aber neu und was ergibt auch eine neue Qualität. Also was ist schon die ganze Zeit da? Also im Prinzip alle sozialwissenschaftlichen Studien der letzten 20 Jahre oder sowas zeigen übereinstimmend, dass es ein Milieu von um die 10-20% der Bevölkerung gibt, die rechtsextremen Positionierungen zustimmen. So. Das kann man sozusagen ablesen, da ist jetzt irgendwie die prominenteste vielleicht diese Heitmeier-Studie irgendwie, aber da gibt es auch noch unzählige andere. Und dieses Milieu hat aber bisher keine Rolle gespielt oder sehr lange keine Rolle gespielt. Dann diese grundsätzlich, also was man ja auch vielleicht als ein rechtes Projekt oder sowas beschreiben könnte, also so ein grundsätzlich chauvinistisches, aggressives Weltverhältnis von Vernutzung und Unterwerfung. Das würde ich sagen, gibt es auch die ganze Zeit. Also wir sind die ganze Zeit, wir leben in einer Gesellschaft, die auf der Logik der Vernutzung und Unterwerfung basiert. Also irgendwie von dem Kolonialismus bis irgendwie sozusagen extraktivistischen Praktiken und so weiter. Also das sozusagen das grundsätzliche, unsere grundsätzliche kapitalistische, auf Kapitalismus basierende Gesellschaft funktioniert nach dieser Logik und bisher war aber genügend sozialer Schmierstoff da. Also es war diese Form des Wirtschaftens hat sozusagen so viel Überschuss produziert, dass dass sozusagen in so einem Trickle-Down-Vorstellung sozusagen weitergegeben werden konnten, dass es irgendwie eine gesamtgesellschaftliche Fortschrittsentwicklung gibt, mindestens im globalen Norden, muss man ja einschränkend dazu sagen. Und wir jetzt mit einer Situation konfrontiert sind, in der plötzlich die Endlichkeit der Vernutzbarkeit aufscheint. Und das ist auch ein neuer Faktor. Also Klimakrise beendet plötzlich dieses Fortschrittsversprechen, dass es der nächsten Generation besser gehen wird als der davor. und so einer linearen Fortschrittserzielung sozusagen, es kommt immer was drauf und auch wenn die Schritte klein sind, aber es gibt sozusagen so einen Fahrstuhleffekt nach oben. Das ist jetzt quasi vorbei, weil die Endlichkeit der planetaren Ressourcen offenkundig geworden sind und auch die von der Vernutzungslogik ausgelöste Zerstörung. Auch, also genau, ich habe das gerade dieses aggressive Weltverhältnis sozusagen beschrieben. Eine andere Facette davon ist ja sozusagen vielleicht ein bisschen in politikwissenschaftlicheren Termini oder so, also Prozesse des Neoliberalismus sind jetzt auch nicht neu, die haben wir jetzt auch schon so ein paar Jahrzehnte, also so 40 Jahre Neoliberalismus, aber das politische Projekt des Neoliberalismus hat erst vor ein paar Jahren angefangen, wirklich sichtbar zu werden. So, was meine ich damit? Also es gibt dieses ökonomische Projekt des Neoliberalismus, Privatisierung, Kommodifizierung, also Inwertsetzung von alles und jedem, alles wird zur Ware und so weiter, sozusagen, das haben wir irgendwie alle hoch und runter, das sozusagen ist auch das, was im Allgemeinen mit Neoliberalismus verbunden wird, aber was damit auch verbunden ist, ist, Neoliberalismus ist auch ein politisch-ideologisches Projekt, nämlich eins, das die Kategorie Politik eliminiert, also Politik als Gestaltungsraum, Gesellschaft als veränderbar, mit einer Veränderungsvorstellung, Geschichte als Kategorie einer Kontinuität von sozusagen Auseinandersetzung, Kämpfen, einem Ringen darum, unter welchen Verhältnissen man lebt. Das wird im Prinzip alles im Neoliberalismus negiert und auch eliminiert. Also es gibt keine Kategorien mehr, in denen ich mir Unrecht, was mir selber widerfährt und was ich wahrnehme und was ich jeden Tag spüre oder sowas noch erklären kann, weil die Kategorien, die einst, muss man ja fast sagen, die sozusagen die marxistische Bewegung, die kommunistische Bewegung zur Verfügung gestellt hat oder auch feministische, gar nicht mehr sozusagen gar nicht mehr zum kollektiven Wissen gehört. Also es gibt diese Kategorien nicht mehr, in denen man sich das erklären kann. Und gleichzeitig gibt es eliminierte Neoliberalismus auch Kategorien von Kollektivität und sozialer Infrastruktur, also sozusagen so Räume und konkrete sozusagen Unterstützung oder sozusagen Abfederungsfunktionen, den Sozialstaat, soziale Infrastrukturen, die dem Individuum auch einen Raum geben, sich überhaupt mit anderen zusammenzufinden. Also die Erfahrung, die mir selber widerfährt, wahrzunehmen als eine Erfahrung, die nicht nur meine eigene ist, sondern die eine strukturelle sein könnte, die vielleicht was mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun hat und nicht nur mein eigenes Schicksal ist oder an meiner eigenen Leistungsunfähigkeit oder sowas gekoppelt ist. Also diese ganzen Kategorien, und das ist so ein Prozess, also ich meine, der hat jetzt also die Rückzugsräume, die Bastionen der Kollektivität werden quasi dekonstruiert und eliminiert. Genau, dann ist sozusagen der nochmal sozusagen eine dritte Facette von irgendwie sowas wie Kapitalismus oder so, die das sagen ja alle marxistischen Theoretikerinnen, Kapitalismus ist krisenförmig, sagen auch die ganz normalen Ökonomen. Kapitalismus ist ein krisenförmiges Wirtschaftsmodell und es kommt wiederholt und in regelmäßigen Turnussen treten Krisen auf. Aber die Permanenz, die Frequenz und das Ausmaß von Krisen hat sich verändert, hat eine andere Dimension angenommen und sie verändert auch sozusagen sie ist zu einem Bedrohungsszenario geworden. Und ich glaube, dass all diese Faktoren, das sind sozusagen so allgemeine Entwicklungstendenzen, die auf eine bestimmte Art und Weise unabhängig voneinander bestimmte gesellschaftliche Phänomene produzieren. Und wir uns, glaube ich, in den letzten Jahren mit der Situation konfrontiert sehen, dass sich diese Phänomene anfangen, miteinander in einer Art und Weise zu kombinieren, dass daraus eine neue Qualität generiert, die wir jetzt als Rechtsruck bezeichnen. So, aber was hat sich darin eigentlich geändert? Also die neoliberale Subjektivität, die vielleicht sozusagen im deutschen Raum nochmal also sozusagen die Eliminierung von dieser ganzen, von diesen ganzen sozialen Infrastrukturen, vielleicht mit Hartz IV irgendwie einen guten, einen prägnanten Einschnitt genommen hat, hat sich fortgesetzt. Aus dem bisherigen 10-20% Zustimmung, zu rechtsextremen Positionen, die vorliegen, ist ein politisches rechtes Projekt geworden. Also es ist sozusagen nicht ein Milieu, sondern es gibt eine politische Artikulation, es gibt eine politische Repräsentation in Form einer Partei, aber es ist auch ein politisches Projekt geworden, spätestens mit 2015, würde ich sagen, gibt es so eine Kombination aus dem Werden dieses rechten, protofaschistischen politischen Projektes und der Veränderung des politischen Horizonts der bürgerlichen Gesellschaft, was ich sozusagen meine mit der Totalität des Neoliberalismus. Bei 2015, was passiert alles 2015? 2015 haben wir den Sommer der Migration. Das heißt, es ist, was als politisches Projekt passiert, ist, dass im Nachklapp von 2015 und eigentlich einer Situation der sehr, sehr starken Solidaritätsbewegung in Deutschland, es der Rechten gelingt, Migration zu einer der zentralen Spaltungslinien zu machen und damit auch so im Prinzip alle Anti-Nazi-Allianzen, die wir bis dato hatten, also und die wir langfristig aufgebaut hatten, Dresden-Nazi-frei, Gießen-Nazi-frei und irgendwie sozusagen immer so breite Bündnisse, die man auch zu bestimmten Aktionsformen hin getrieben hat, die aus großen Playern der Zivilgesellschaft entstanden oder sich zusammengesetzt haben. Die Frage der Migration geht quer durch all diese Institutionen. Also Migration ist eine Spaltungslinie in der Gewerkschaft, genauso wie in der Linkspartei, genauso wie in Sozialverbänden, genauso wie in sogar, würde ich sagen, mittlerweile in der radikalen Linken. Und das bedeutet, da gibt es sozusagen den Shift, erstens eine Sichtbarkeit der eigenen Schwäche, der Schwäche des eigenen politischen Projektes als Linke, einer radikalen und gesellschaftlichen Linken, dem Generieren eines rechten Projektes, indem sie in der Lage sind, einen Impuls zu setzen, an dem sich die Gesellschaft plötzlich orientiert. Das ist das, was ich mit einem politischen Projekt meine. Also es gibt nicht nur die organisierte Strukturen und ein ideologisches Konzept und so weiter, sondern plötzlich geht der Impuls, der die gesellschaftliche Veränderung bestimmt, geht von rechts aus und nicht mehr von links. Und was aber 2015 noch passiert, und deswegen ist das in der Kombination wirklich ein entscheidendes Jahr, ist, es ist auch das Jahr, in dem die europäische Finanzkrise an Griechenland durchexerziert wird und sozusagen letztlich die Wahlalternative in Griechenland, also sozusagen die von der griechischen Bevölkerung formulierte Ablehnung der Austeritätspolitik in Form der Wahl von Syriza oder so, auf europäischer Ebene liquidiert wird. Also es wird, Griechenland wird dem Schuldendiktat der Europäischen Union unterworfen und der Gestaltungsspielraum, den so eine lokale, also sozusagen griechische Regierung überhaupt hat, wird eliminiert. Und das ist beispielhaft für das, was auch noch in den Folgenjahren kommen wird, dass es auch jenseits eines rechten Projektes, also jenseits eines rechten faschistischen Projektes, Teil dieser neoliberalen Entwicklungslinie darin besteht, dass Gesellschaft eben nicht mehr gestaltbar ist, dass sozusagen Alternativen eliminiert werden, dass es keine Handlungsspielräume gibt und dass es auch keine Spielräume für Transformationsprojekte oder sowas gibt. Also ein anderes Beispiel wäre der Regierungsantritt von Habeck irgendwie. Also man kann jetzt von den Grünen halten, was man will, aber die sind angetreten und in seiner Amtsantrittsrede hat er nichts anderes verkündet als, ich baue jetzt hier mal alles um. So. Und es hat jetzt ungefähr anderthalb Jahre gedauert, dann ist er einfach ist es auf der kompletten Linie gescheitert. Und zwar unter der Logik, unter sozusagen so einer Versicherheitlichungslogik und so einer Logik von der Eliminierung von Spielräumen, von Transformationsvorstellungen und Zeitenwende, also Meditabilisierung nach außen, Wehrhaftigkeit nach innen, hat jeglichen Spielraum für ein transformatorisches Projekt nicht nur haushaltspolitisch eliminiert, sondern eben auch politisch-ideologisch, also im Kopf der Leute. Und das kombiniert sich 2015. Und eines, sozusagen ein weiterer Faktor, der dazukommt, ist, würde ich sagen, dass 2015 eigentlich das letzte Mal ist, an dem, ich rede schon zu lange zu deiner Frage, das ist
super interessant.
2015 würde, das wäre meine These, es das letzte Mal ist, dass eine radikale und auch ein Stück weit gesellschaftliche Linke in der Lage ist, eine eigene politische Antwort zu formulieren, in Form der Krisenproteste auf die Verhältnisse, die sie vorfindet, und es nach 2015 nicht mehr gelingt, die sozusagen hereinbrechenden Ereignisse, die Zunahme der Krisen zu adressieren, zu beantworten oder darin irgendeine, also dass man sozusagen, es ist so ein bisschen so, wie es hätte sich in einem Motor, wenn man sich sozusagen so einen Maschinenmotor oder sowas vorstellt, als wäre der Keilriemen quasi, plötzlich würde der über ein anderes Zahnrad laufen, nämlich über das von rechts und nicht mehr das von links. So, und diesen Punkt, den haben wir 2015, würde ich sagen, verloren, und seitdem rennt die Linke den Verhältnissen hinterher und ist, sieht sich der Situation ausgesetzt, die Mehrheitsgesellschaft gegen ein rechtes Projekt zu verteidigen und gleichzeitig mit der Mehrheitsgesellschaft gar nicht übereinzustimmen, sich davon aber nicht mehr unterscheiden zu können, weil man ja im Kampf gegen rechts sozusagen keine Wahloption mehr hat und bereit ist, um den Preis, dass man nicht in die völlige Barbarisierung verfällt, sozusagen den aktiven bis passiven Schulterschluss irgendwie mit dem Lager der Verteidigung der westlichen Werte oder sowas zu suchen. Und was und ich glaube, das sieht man, finde ich, an Corona und auch an der Ukraine sehr stark, was diese Ereignisse mit einer radikalen Linken gemacht haben, weil es sehr einschneidende globale Veränderungen von gesellschaftlichen, aber auch sozusagen Diskurs und Weltverhältnissen ist, und die radikale Linke darauf eigentlich keine Antwort gefunden hat, als in der sehr undialektischen Art und Weise sich sozusagen auf die Seite der vermeintlich weniger schlimmen Optionen zu schlagen und eben damit weitestgehend mit der Staatspolitik übereinzustimmen, unabhängig davon, ob man das real tut oder so. Es geht ja um den Blick, den die anderen auf uns haben, in dem wir nicht mehr unterscheidbar sind, weil wir uns ähnlicher Kritiklinien oder sowas bedienen. Und das wäre vielleicht jetzt wirklich noch mein letzter Satz, dass also ein Kernaspekt, würde ich sagen, von Weltvorstellungen einer radikalen Linken nach 68, eigentlich ist sozusagen ein Begriff von Dialektik der Moderne zu haben. Also das bedeutet, dass es eine Gleichzeitigkeit gibt, oder das ist sozusagen basically vielleicht auch ein bisschen die Aussage von dieser Dialektik der Aufklärung, also sozusagen, dass es eine Gleichzeitigkeit gibt von einer Existenz von sowas wie einem Wertekanon, der als westliche Werte geframed ist, und der Bigotterie, was in deren Namen alles gemacht wird. Also sozusagen die das festhalten wollen an bestimmten spezifischen Wertvorstellungen, unabhängig davon, ob es, also die mittlerweile ja auch universelle Werte sind, und gleichzeitig dem Wissen darum, was in deren Namen gemacht wird und global, aber auch sozusagen im eigenen nationalen Rahmen durchexerziert wird. Und diesen Widerspruch überhaupt nicht mehr bearbeiten zu können, sondern sozusagen sich maximal undialektisch nur auf die Seite des geringeren Übels zu schlagen, würde ich sagen, das ist die Kapitulation der radikalen Linken gewesen, die leider zur Situation des Rechtsrucks nicht aktiv beigetragen hat, aber durch die Ermangelung anderer Deutungsangebote für der aufkommenden Konfliktlinien leider eben schon auch nichts besser gemacht hat. Das war jetzt ein bisschen,
ja. Ja, nicht besser gemacht hat, und also man könnte es vielleicht noch überspitzt sagen, also die Abwesenheit eigentlich von einer radikalen Linken oder von einem linken Projekt hat den Rechtsruck, wie er sich gerade darstellt, oder das rechte Projekt, wie es erst ermöglicht, würdest du das so auf die Spitze getrieben sagen wollen? Und was ist dann eigentlich sozusagen mit dem rechten Projekt? Also ist es quasi, lässt es quasi nicht auch sozusagen außen vor, dass das rechte Projekt jetzt mit ihrem Populismus, Rechtspopulismus nicht auch sozusagen eine Form gefunden hat, eben eine populare Politik zu artikulieren, die dann sozusagen auch eine gewisse Anziehungskraft hat. Und also vielleicht können wir da sozusagen den Bogen mal schlagen darüber.
Also ich will jetzt nicht, also ich wollte es jetzt nicht insofern zuspitzen, es umzudrehen, zu sagen, das ist jetzt irgendwie die Linke auch noch daran schuld oder sowas. Das meinte ich wirklich überhaupt gar nicht. Ich glaube aber, dass in dem Versuch, so wie wir angefangen haben, in dem Versuch, wir sprechen miteinander, um uns die Situation verständlich zu machen und zu begreifen, wie wir auch selbst an diesen Punkt gekommen sind, in dem wir uns so ohnmächtig fühlen, in dem sozusagen sich ungefähr alles um die Aussagen der AfD dreht, aber eben nicht um unsere Forderung von Vergesellschaftung oder sowas, obwohl die doch viel plausibler ist. Man kann es natürlich versuchen, darüber aufzulösen, dass man einfach die anderen beschimpft, aber ich glaube, dass es schon dafür wichtig ist, sich das genauer anzugucken. Und deswegen habe ich es erwähnt, jetzt nicht um zu sagen, dass das jetzt der Hauptfaktor war oder so. Sondern, genau, ich glaube, ja, es gibt, Teil des rechten Projektes ist es, dass sie in der Lage waren, das habe ich versucht mit 2015 sozusagen zu skizzieren, ein Momentum zu nutzen, also eine Chance, die sich ergeben hat, und die richtige Frage mit der richtigen Beharrlichkeit auf die Tagesordnung zu setzen, und zwar Migration. Und sie hat darin einen wunden Punkt getroffen, nämlich dass also dieses Wechselverhältnis, dass also dieses aggressive Weltverhältnis, von dem ich vorhin gesprochen habe, dieses man vernutzt die Welt um sich herum und sowas, dass das ja immer auch ein Nord-Süd-Verhältnis beinhaltet hat, und dass man sozusagen, oder was ich vielleicht auch immer unter so Begriffen wie imperiale Lebensweise oder sowas zusammenfassen lässt, und dass man das eigentlich nur ganz gut aushält, wenn man die Welt auch ein bisschen ignoriert. Oder sozusagen die Welt auch vergisst oder verdrängt oder sowas, weil man sich halt sonst die ganze Zeit schuldig fühlen würde dafür, dass man ja sich an der Ausbeute beteiligt. Auch wenn man jetzt selbst sich die Ausbeutung vollzieht, kauft man ja dann doch die Jeans, und man kauft dann eben doch nur die für 20 Euro und nicht die für 90 Euro, weil die fair ist, blablabla. So, und das sozusagen das ist, finde ich, so ein bisschen die eine Seite, und gleichzeitig gibt es sozusagen die Spiegelung dieser Welt, ist ja auch in unserer Gesellschaft angekommen, also Stichwort postmigrantische Gesellschaft irgendwie, nur deren Realität ist ja auch ganz lange in der radikalen Linken nicht angekommen, beziehungsweise, sagen wir mal, es gab immer wieder Phasen und Perioden, in denen es da sehr enge Verschränkungen gab oder so, aber was das eigentlich, also was für eine Frage darin steckt, in der Bejahung von sowas wie einer postmigrantischen Gesellschaft, also welche Form auch von anderem Gesellschaftsbild oder sowas es beinhaltet, das hat die radikale Linke nur zu kleinen Anteilen zu ihrer eigenen Fragestellung gemacht. Und das ist natürlich, das macht sie auch angriffbar. So. Und ich würde sagen, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, dass das rechte Projekt hat sozusagen geschafft, ein Narrativ vorzugeben. Also nicht nur an der Frage von Migration, sondern auch an der Frage dieses ganzen Kulturkampfs, also was es sich hier von Gendern über wie divers darf was sein, wer darf hier wem auf der Nase rumtanzen oder sowas, oder wie links versifft sind hier irgendwie und so weiter. Ihr kennt ja diese ganzen Debattenstränge. Und ich würde sagen, das hat selbst Versatzstücke, also in der breiten Mehrheitsgesellschaft, Und selbst in der radikalen Linken wird das Grundnarrativ übernommen, es wird nur eine andere Schlussfolgerung rausgezogen. Also auch die klassenpolitische Linke behauptet, dass es ein Problem mit Wokeness gäbe. Sie nehmen dasselbe, dieselbe Analyse, die Grundstruktur des Narrativs, des Kulturkampfs und das Framing von sozusagen gesellschaftlichen Konflikten übernehmen sie. Sie ziehen nur eine andere Schlussfolgerung daraus und sagen dann halt, ja, wir sollen halt nicht für das Volk kämpfen, sondern für die Klasse. So. Aber dass da drin es trotzdem sozusagen eine strukturelle Annäherung schon gibt, also ist, geht darin plötzlich total unter. So. Und das ermöglicht natürlich, also ich würde sagen, man sollte ja seinen Feind nicht unterschätzen, das war einfach krass schlau. Also, also dieses rechte politische Projekt hatte sozusagen in der richtigen, zum richtigen Zeitpunkt waren sie in der Lage, sich zum Impulsgeber zu machen. Genau, und was vielleicht auch noch, was, das habe ich vorhin noch mal so ein bisschen verändert, was vielleicht auch noch mal stärker in diese Richtung von Populismus oder so geht, ist, dass wir natürlich, und das hat auch ein bisschen was mit dieser sozusagen gesellschaftliche, also mit dieser Neoliberalisierungs-Entwicklungslinie zu tun, diese Form des Impulses, der von rechts ausgeht, der trifft auf eine sich restrukturierende Öffentlichkeit. Also Stichwort, wir Debatten finden in Bubbles statt, es gibt die, immer weniger Zeitungen, die sozusagen irgendwie mit immer weniger Kapazitäten ihre Arbeit machen. Es gibt Social Media bekommt eine ganz andere Bedeutung. Auch Fake News treten sozusagen in diesem Zeitraum eigentlich das erste Mal so richtig dominant auf. Die sich auch und die sozusagen dann die Kommunikation wird strukturiert durch die Logik von Algorithmen und nicht mehr durch die Plausibilität des besseren Arguments oder so. Und bis hin zu einer eigentlich einer Ablehnung von oder einer Aufgabe von überhaupt sowas wie Plausibilität. Also es reicht, und auch das hat zum Versatzstück ein bisschen die radikale Linke hineingefunden, es reicht sozusagen nur noch eine Meinung zu haben, aber nicht mal ein Argument zu machen. Also, und die Unterscheidung, dass eine Meinung nicht dasselbe ist wie ein Argument. Und ein Argument sozusagen einen Begründungszusammenhang hat, den kann man dann richtig oder falsch finden, aber ein Argument ist der Ausgangspunkt dafür, sich nochmal um etwas zu streiten oder so. Also Dinge abzugleichen, deren innere Konsistenz zu prüfen oder so. Und dieser ganze Zusammenhang, das restrukturiert sich, das, sozusagen, darauf wird kein Wert mehr gelegt oder sowas. Und das ist natürlich, das macht auch eine allgemeine gesellschaftliche Debatte oder Öffentlichkeit natürlich viel anfälliger für solche Verstärkungstendenzen oder sowas. Ne? Und genau, das, also das meine ich mit, das Neue an dem Rechtsruck ist nicht absolut gesehen das Vorliegen von bestimmten Sachen, sondern sondern die Kombination und das Neu-Hinzutreten von Phänomenen, die jetzt sozusagen erst in der Digitalisierung, in der digitalisierten Welt oder sowas in der Form überhaupt auftreten. So. Jetzt weiß ich nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe.
Naja, so halb. Also, ne, also
ich frage es einfach nochmal nach.
Genau, vielleicht frage ich nochmal so. Also, wir erleben ja schon auch sozusagen die, sozusagen im, jetzt also sozusagen weltweit, erleben wir ja schon auch quasi einen Erstarken von eben den Rechtspopulisten, von den, sozusagen, ne, damit können wir in Europa schauen. Ne, wir haben sozusagen jetzt auch quasi gar nicht mehr sozusagen dieses Phänomen, das irgendwie auf die. Die krasse Finanzkrise, irgendwie der Süden, der europäische Süden mit den linken Protesten reagiert und der Norden mit rechten Protesten, sondern dass das tatsächlich eben sozusagen gerade durchgängig ist, ne? Dass sozusagen Rechtspopulismus anscheinend eine Antwort gerade liefert und damit natürlich aber auch erstmal eine gewisse Funktion innehat und darüber, glaube ich, nochmal zu sprechen, wäre ganz gut.
Genau, das ist, das stimmt. Ich glaube, dass es, es gab jetzt letztens in der Analyse und Kritik, das ist so ein Zeitschriftenprojekt, gab es ein längeres Interview mit so 15 Aktivistinnen, die sich da irgendwie so unterhalten über die aktuelle Lage. Und da sagt eine Genossin, Renate Hürtgen, die auch so aus der DDR-Opposition und so kommt, Die sagt was total Schlaues. Die sagt, eigentlich sind wir in einer vorrevolutionären Situation. Was meint sie? Also damit meint, das meinte sie gar nicht so positiv im Sinne von, ich bin optimistisch oder euphemistisch oder so, sondern sie meint es nur als Beschreibung genau dessen, was du nämlich gerade sagst, dass es Unzufriedenheit gibt. Also vorrevolutionäre Situation beschreibt man immer so, die, die regieren, können so eigentlich nicht mehr regieren und die, die regiert werden, wollen so nicht mehr regieren. Und dass eigentlich die Kombination dieser beiden Sachen in gewisser Weise vorliegt. Nur, dass sie sich nicht mehr, dass sie sich erstens nicht links artikuliert, sondern sozusagen auch so, dass sie sich noch einen Weg der Artikulation sucht. Und ich glaube, was interessant ist, ist, dass auch das ist ein Faktor, den es eigentlich schon eine ganze Zeit gibt, ist, dass wir eine Repräsentationskrise haben. Also schon, das haben wir schon vor 10 Jahren oder so, haben wir davon gesprochen, dass es eine Repräsentationskrise gibt. Also Parteien, Regierungen, Großorganisationen verlieren an Glaubwürdigkeit. Die größte Glaubwürdigkeit haben noch sowas wie Sozialverbände und Gewerkschaften oder sowas gehabt, nach so Studien und sowas. Und diese Repräsentationskrise hat sich weiter zugespitzt und die hat sich auch... Also, sie hat sich auch zugespitzt, weil, und das würde ich sagen, ist mit 2015 noch, also sozusagen besonders prägnant passiert. Sie hat sich auch zugespitzt, weil es auch seitens der Politik nicht nur keine Repräsentation gibt, sondern es gibt eine aktive Verweigerung davon, auf das, was auf der Straße, Bewegung, sozusagen ein Protest oder sowas stattfindet, Rücksicht zu nehmen. Also das ist die Entkopplung zwischen, es gibt einen gesellschaftlichen Impuls, es gibt ein Aufbegehren, es gibt eine Antikriegsmobilisierung, whatever, es gibt eine globale Klimabewegung, die größte Jugendbewegung, die es schon lange gab, seit langem gab, und es passiert absolut nichts. Also es gibt eine komplette Entkopplung zwischen dem, was das politische Feld als sagen, mit seinen Institutionen, Repräsentantinnen und so weiter macht und irgendwie dem, was also wofür sie eigentlich da sind, nämlich als Repräsentanten, als wenn man so will, Delegierte sozusagen, nur mit, ja, mit flexiblem Mandat. Diese Verbindung, die entkoppelt sich sozusagen und damit natürlich auch so eine Vorstellung davon, wie soll gesellschaftliche Veränderung überhaupt stattfinden, wenn darin gar keine Entsprechung mehr liegt. Und ich glaube, dass es da drin mehrere Dinge passieren. Es gibt so einen Moment, der zusätzlich zu der ohnehin, also es gibt so einen Moment der Entfremdung von sozusagen Gesellschaft, von den politischen Institutionen. Es gibt so einen Moment von Glaubwürdigkeitsverlust. Es wird das eine gesagt und was anderes getan oder so. Und es gibt da drin... aber auch eine, und das ist, würde ich sagen, der Rechten dann eben schon gelungen, diese, die Rechte hat aus dem Umstand dieser Ohnmachtssituation und auch der Situation der Ängste, des Frusts, haben sie sozusagen geschafft, es umzudrehen und ein aktives Bekenntnis daraus zu machen. Also jetzt, ich fühle mich gar nicht mehr schlecht, dass ich auf Gendern scheiße und mir ist egal, ob die Flüchtlinge ertrinken, sondern ich finde, ich habe ein Recht darauf, auf der oberen Stufe der Nahrungsleiter zu stehen. Also diese positive Umdrehung, plötzlich aus dem Moment der Entfremdung und diesem Moment der Ohnmacht einen Moment der Repräsentation zu machen und zu sagen, du musst dich gar nicht schlecht fühlen, du kannst, also du, es gibt, wir haben ein Angebot für dich. So, das ist der Rechten an dem Punkt einfach total gut gelungen. Und das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt Populismus bezeichnen würde, aber ich glaube, dass da drin, also in diesem, auch in der Veränderung dessen, was wir Staatlichkeit oder sowas nennen und dieser Repräsentationskrise nochmal relativ viel liegt, was man sich angucken sollte. Und vielleicht noch als letzten Punkt, das fand ich nämlich auch total interessant, es gibt vor kurzem eine Studie, Von Steffen Mau und so ein paar anderen Leuten, die habe ich schon vergessen. Triggerpunkte heißt die. Und ja, die ist jetzt auch so relativ so in den Medien und sowas hoch und runter zitiert worden. Und da wird, was Interessantes ist, dass da drin eigentlich nochmal so eine andere Konfliktlinie auftaucht. Also jenseits dieser ganzen Wertorientierung und jenseits von irgendwie also bin ich jetzt für Flüchtlinge oder bin ich dagegen oder bin ich für Gleichberechtigung oder dagegen oder so. Also jenseits dessen gibt es sozusagen eine Haltung, die sich gegen den Zugriff des Staates auf das Subjekt bezieht. Also, das wird sozusagen festgemacht, dass gesagt wird, der Staat soll mir nicht vorschreiben, also wenn es schon diese Entkopplung nicht, also wenn es sozusagen das, was ich sage, schon gar keine Rolle mehr spielt in der Politik und nicht berücksichtigt wird, dann soll der mir auch nicht sagen und in mein Haus eindringen, welche Heizung ich benutzen soll, also Stichwort irgendwie Wärmepumpe, der soll mir nicht sagen, was ich mit meinem Körper mache, Stichwort irgendwie Corona und Impfpflicht und so weiter, und der soll mir vor allen Dingen nicht sagen, was ich im Kopf haben soll, Stichwort irgendwie Gendern und keine Ahnung was anderes. Und das kann man jetzt, das ist natürlich eine selbstautoritäre Abwehr, also man könnte auf so einen Zugriff des Staates, der ja tatsächlich stattfindet, könnte man natürlich auch antiautoritär reagieren und sagen so, okay, wir finden den Staat kacke und irgendwie das, was wir da, also eine antiautoritäre Reaktion wäre, darin andere Praxen, Selbstorganisierung und sozusagen andere Wertevorstellungen dem entgegenzusetzen und was da drin, oder Selbstermächtigungsprozesse entgegenzusetzen. Und weil es aber diese Deutungsrahmen gar nicht gibt, Stichwort Schwäche der Linken und sowas, gibt es eben, setzt sich eben als der reflexhafte Abwehr gegen den Zugriff des Staates bei gleichzeitiger Repräsentationskrise, setzt sich ein selbstständig autoritärer Reflex durch. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber ich fand das total interessant, weil das tatsächlich auch meinen Beobachtungen entspricht, wenn man sozusagen mit Leuten redet, die nicht selbst schon politisch sind oder sich sozusagen ein klares politisches Verorten des Koordinatensystems im Kopf angelegt haben, sondern sozusagen sich einfach so ganz normal versuchen, mit dem Alltagsverstand die Welt um sie herum zu erklären und darauf zu reagieren. Und ich habe dieses Phänomen, dass einerseits machen die da oben eh, was sie wollen, also das ist zusammengehört, die machen da eben da oben eh, was sie wollen, was auch objektiv stimmt und immer mehr zugenommen hat. Und dann sollen die mir aber auch nicht sagen, was ich zu machen habe. Also dass das eigentlich zwei Seiten derselben Medaille sind. Und eigentlich würde ich sagen, die Herausbildung eines neuen autoritären Charakters, der eben nicht derselbe autoritäre Charakter ist wie der im Faschismus damals, so, aber der unter anderen gesellschaftlichen Verhältnissen eben auch eine andere Form annimmt. Aber ich würde sagen, dass dich der da zeigt.
Ja, und also vielleicht ist es auch, also das ist eine offene Frage da an der Stelle sozusagen, ist halt auch die Frage sozusagen, ob das natürlich auch eine Entsprechung ist von staatlichen Handeln, sprich autoritäre Politik, die ja auch sozusagen durch staatliches Handeln gerade vollzogen wird, Stichpunkt Kriminalisierung der Klimabewegung an der Stelle, aber auch sozusagen die Externalisierungsstrategien an den EU-Außengrenzen und der Kriminalisierung von SeenotretterInnen und so weiter. Also ist das auch sozusagen die Akzeptanz aus dem rechten Projekt für eine de facto rechte autoritäre Politik sozusagen, findet da ja sozusagen großen Anklang. Also dass sozusagen da auch so eine gewisse Entsprechung ist. Es wurde in den letzten Monaten viel, nicht nur in der Klimabewegung von sogenannten Kipppunkten gesprochen, sondern auch neuerdings sozusagen im Themenfeld Rechtsextremismus. Da hat unter anderem Daniel Mullis und Max Pichel und ich glaube noch eine Soziologin Thompson heißt sie.
Ja, Vanessa Thompson.
Genau, sozusagen die These von den autoritären Kipppunkten vorgestellt. Vielleicht sozusagen können wir da sozusagen weiter drüber reden. Also was hältst du eigentlich von sozusagen der Benennung von Kipppunkten Und auch wenn sozusagen du vielleicht sie anders benennen würdest, würdest du anerkennen, dass wir aktuell sozusagen Momente erleben, wo sozusagen wir vor solchen irreversiblen, wahrscheinlich nicht irreversiblen, aber vor Momenten, die wirklich drastische Einschnitte in unsere gesellschaftliche Verfasstheit vorbringen haben. Genau.
Vielleicht. Naja, ich muss gestehen, ich finde es, dieses Reden von autoritären Kipppunkten finde ich gleichermaßen charmant, wie dass es mich befremdet oder dass ich so ein bisschen mit diesem Konzept fremde. Und vielleicht ist das dann auch schon so eine gute, genau, gute Antwort auf die Frage. Also ich glaube, also diese Kipp, was ist mit diesen Kipppunkten gemeint? Ne? Also in der Klimabewegung sind damit ja Punkte der Irreversibilität gemeint, also Dinge, die nicht zurückdrehbar sind. Und die ihrerseits einen dynamisierenden Effekt haben, also die plötzlich also ein eigener Faktor in der Zunahme der Geschwindigkeit werden. Und sozusagen das, wenn ihr euch kennt, vielleicht kennt ihr das noch, sozusagen diese Schneeballsysteme sozusagen, also man fängt irgendwo an und plötzlich multipliziert sich der Effekt sozusagen. Spätestens auf der dritten oder vierten Ebene ist es sozusagen vollkommen multipliziert. Also so funktionieren ja auch diese, so früher haben wir so Online-Blockaden gemacht. Das ist schon lange her. Jetzt sind die Server, genau, also okay, warum ich, was ich damit sagen will ist, ich glaube eigentlich, dass es de facto auf beiden Ebenen, ich das nicht so richtig sehe. Also ich sehe weder die Punkte, die jetzt quasi diese Beschleunigungswirkung auslösen, noch sehe ich das Moment der Irreversibilität und ich finde das sogar auch problematisch. Also ich verstehe, warum man taktisch diesen Begriff benutzt, um nämlich aufzurufen, dass es jetzt wirklich mal so ganz schlimm ist und dass man jetzt auch wirklich mal was machen muss und dass man sich gewahr werden muss, welche Bedeutung das hat, was gerade passiert. Ich verstehe, dass man versucht, dem Nachdruck zu verleihen, indem man das als Kipppunkt bezeichnet. Aber in einer Gesellschaft, in der der Neoliberalismus uns bereits abgenommen hat, Gesellschaft als veränderbare um uns herum überhaupt verstehen und begreifen zu können und anzusehen, weiß ich nicht, ob wir uns einen Gefallen damit tun, wenn wir ein Bild benutzen, was eigentlich die Unveränderbarkeit reproduziert. Also, aber das ist eher so ein bisschen Manöverkritik. Ne? Also wie gesagt, ich verstehe auch die Attraktivität oder den Charme dieses Begriffs total. Und ich weiß auch, dass die Protagonisten, die das jetzt da benutzt haben, dass jetzt nicht ihr Anliegen war, jetzt so ein Gesellschaftsbild zu transportieren, aber gleichwohl transportiert es das halt. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen überlegen, ob das wirklich sinnig ist. Genau, das ist, finde ich, so ein bisschen das eine. Das andere ist, dass ich glaube, also gesellschaftliche Verhältnisse sind permanent Ergebnis von Aushandlung und von Gestaltung. Und ich glaube, daran muss man festhalten. Gleichwohl gibt es, und ich glaube, es gibt eben nicht die Punkte, die, an denen alles sozusagen umkippt, sondern ich habe ja versucht, eher in meinem Intro-Statement so ein bisschen so deutlich zu machen, dass es sozusagen auch langfristige Entwicklungstendenzen sind, die sich da drin kombinieren und die nur dadurch eine neue Qualität bekommen in der Kombination und gar nicht durch ihre Existenz. Und gleichwohl würde ich aber sagen, es gibt schon so ein paar Kategorien, die nochmal von besonderer Bedeutung sind oder die Veränderungen nochmal unter besondere Herausforderungen stellen. Also ich glaube, ein Faktor würde ich sagen, ist tatsächlich Strukturzugriff, also sozusagen der Ausmaß, in dem ein rechtes politisches Projekt, was sich auch als solches versteht und verhält, Teil von Institutionen ist. Also sozusagen nicht nur als jetzt Oppositionspartei irgendwo sozusagen Teil hat, sondern elementarer Bestandteil von Institutionen ist und diese auch demontieren kann. Und sogar das aktive Anliegen hat, sie zu demontieren. Das finde ich, das hat eine besondere Bedeutung. Ich glaube, dass auch so eine Kategorie wie Rechtsstaat eine Bedeutung hat. Auch wenn ich das schwierig finde, das aus so einer linken Perspektive zu sagen, aber ich glaube, dass es diese, also die, der Rechtsstaat als formal, als Formalisierung eines, einer Gleichheit vor dem Recht oder so. Und im Umkehrschluss eine, die Vorstellung einer Gesellschaft, also wenn man den jetzt eliminieren würde, also die, die nach Meinung oder nach bestimmten anderen Kriterien definierte Entrechtung, also sei es jetzt irgendwie, ich streiche jetzt irgendwie Hartz-IV-Empfängern das Wahlrecht, das hatten wir auch schon mal in der Diskussion, irgendwie vor 10 Jahren oder so, hat sich dann ja nicht durchgesetzt, aber das war auch so ein Vorschlag der FDP. Oder eben dieses Modell der Deportation, wo es nicht um Abschiebung geht, sondern da geht es um die, die Entsagung von staatsbürgerlichen Rechten, auch für sozusagen für einfach nur qua andersdenkend zu sein oder als gesellschaftlicher Störfaktor identifiziert zu werden. Und das ist nochmal eine andere Qualität von, weil es die Personen, die davon betroffen sind, nochmal in einer anderen Art und Weise vulnerabel macht und in einer anderen Art und Weise der Dehumanisierung aussetzt. Das ist ja ein Prozess, den wir schon sehen, weil das Grenzregime ja solche Definierungen also schon vornimmt, so. Aber sie finden eben nur in, sozusagen in diesen Bewegungskorridoren statt. Und wenn sie sozusagen jetzt aber zum Konstitutionsmerkmal eines Staates als solchem werden, hat das nochmal, würde ich sagen, eine andere Qualität. Also auch wenn, ja, genau. Und auch ein Faktor, würde ich sagen, ist, ist ehrlich gesagt die Klimakrise. Also weil, das habe ich vorhin schon mal versucht anzudeuten, also die komplette Idee oder sozusagen alle revolutionären Projekte des 20. Jahrhunderts und auch davor basierten auf der Idee, dass genügend für alle da ist und es ein gutes Leben für alle geben kann. Und ich würde sagen, dass wir an einem Punkt sind, an dem das einfach nicht mehr stimmt. Und das ist natürlich hart. Und es ist ein objektiver, also es ist ein objektiver Kipppunkt dafür, was in uns an Ressourcen zur Verfügung steht, den man irgendwie verteilen kann oder den man aushandeln kann. Und er führt natürlich eben auch, und das wäre, finde ich, also vielleicht auch nochmal so einen Bogen zur Frage vorher, er führt halt eben auch zur Dominanz von militärischen und polizeilichen Konfliktbearbeitungen. Also wenn sozusagen wir nicht mehr darüber reden, was gesellschaftlich möglich, nötig oder so ist und darum bestimmte Positionen miteinander abgleichen, sondern wenn es nur noch um den wahren Zugriff auf Ressourcen geht, die nämlich ihre Endlichkeit haben, dann rede ich über die Versicherheitlichung und damit auch die Eliminierung jeglicher alternativen, transformatorischen oder andere Form von Aushandlungsprozessen oder sowas. Und auch das, je stärker dieser Prozess, also so eine Logik des Militärischen, eine Logik von Versicherheitlichung und sozusagen um sich greift und sich sozusagen etabliert, auch als Normalzustand, desto geringer werden die Handlungsspielräume. Und die, ja.
Und umso größer werden die, also die Durchregierbarkeit, ja, oder genau, die autoritäre Durchregierbarkeit, ja, auch richtig, tatsächlich. Naja, also sozusagen, ich bin auch noch mal sozusagen an dem Punkt hängen geblieben, was sind Kipppunkte? Ich finde, die Punkte, die du markiert hast, würde ich tatsächlich als solche auch begreifen. Die Frage ist nun natürlich jetzt so, ne, jetzt gab es diese Korrektivrecherche und sozusagen dort sozusagen die Deportationspläne sind veröffentlicht worden. Sozusagen ist das nicht letzten Endes auch ein Kipppunkt oder zumindest ein Moment, der sozusagen uns aufhorchen sollte, lassen sollte, dass es zwar offensichtlich ein großes Störungsempfinden in der bürgerlichen Mitte bis hin sozusagen zu links gibt, sozusagen sich, also die sich stören an diesen, die das wirklich auch ablehnen, die das auch als einen Angriff auf ihre Wertebasis sozusagen begreifen, aber gleichzeitig sozusagen einer Regierung letzten Endes autoritäre Politik durchgehen lassen und das auch auffordern auf der einen Seite und gleichzeitig ein Wählerklientel von AfD hat, die darauf scheißen, dass also oder das sozusagen auch gut finden, dass dort tatsächlich im Geheimen über solche Deportationspläne gesprochen wird. Also markiert das nicht letzten Endes auch einen Punkt, der uns da zumindest sehr stark aufhorchen lassen sollte und der letzten Endes auch sehr viel Potenzial inne hat, also sozusagen eine Dynamik loszutreten, wo plötzlich ganz viel, also ganz was, also sehr schnell etwas passieren kann.
Also das sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Oder ich würde es mal umdrehen und sagen, es wäre ein Kipppunkt, wenn nichts passiert wäre. Aber da es jetzt irgendwie sich die Beharrungskräfte des bürgerlichen Lagers mobilisieren, finde ich, ist es irgendwie nicht. Und ich meine, muss sich auch nochmal vergegenwärtigen, wer da zusammengesessen hat. Also ich meine, also das war auf eine bestimmte Art und Weise ja keine Überraschung. Eine Überraschung wäre es gewesen, wenn da der Innenminister gesessen hätte. Oder irgendwie der Geheimdienstchef, also oder so. Oder sozusagen der Verfassungsschutz oder sowas. Also weil es damit eine Option der Realisierbarkeit gegeben hätte, sozusagen. Und jetzt glaube ich, also ich würde sagen, wenn nichts passiert wäre, dann wäre das ein Signal gewesen. Und dadurch, dass es jetzt aber diese Proteste gibt, was gut ist, die ich auch total befürworte, habe ich das Gefühl, wir erleben unter Umständen, das ist glaube ich noch etwas, was eher offen ist, einen gegenteiligen Effekt, nämlich gegen das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, die Atomisierung des Einzelnen, die Eliminierung des Kollektiven, die Eliminierung von die Passivierung sozusagen der einzelnen Personen, erleben wir sowas wie eine Revitalisierung von Zivilgesellschaft. Möglicherweise. Das muss man vielleicht unter Vorbehalt sehen und auch, ja, wie sich das weiterentwickelt.
Ich glaube, das ist nochmal so ein eigenständiger Punkt letzten Endes, den wir, glaube ich, heute nicht vollständig klären können. Aber also die Frage ist ja tatsächlich dann auch, also sozusagen Zivilgesellschaft, also was wird sich dort sozusagen durchsetzen? Also wird sich dort sozusagen das, was du am Anfang aufgezeichnet hast, nämlich der Verlust von Haltung in den großen Organisationen, diesen Bruch, der sich da durchzieht, also wird der sich an der Stelle, werden sie sich für das Richtige entscheiden oder wird es letzten Endes sozusagen an dem Punkt sozusagen eine Empörung bleiben an der Stelle?
Naja, oder vielleicht ist es auch, also vielleicht geht es auch eher darum, welchen Charakter diese Demonstrationen annehmen, weil bevor sozusagen es hier losgegangen ist, haben wir schon mal kurz so gesprochen über unsere Erfahrungen auf diesen Kundgebungen und Demonstrationen und dass es ja lokal sehr unterschiedlich ist und dass es aber schon auch das Phänomen gibt, gerade aus der bürgerlichen Lage zu ermahnen, jetzt möglichst nicht voneinander abzuweichen, also keine Differenzen sichtbar zu machen und jetzt nicht weitergehende Kritik oder so zu formulieren. Und ich glaube, dass das eigentlich genau ein Problem ist. Also ich glaube, Autoritarismus und Rechtsruck bekämpfe ich nicht, wenn ich Komplexität reduziere. Also ich glaube, es ist total relevant, den kleinsten gemeinsamen Nenner darin zu sehen, dort gemeinsam zu sehen, zu stehen und das nicht zu wollen und sozusagen sich dagegen auch also gegen diese Faschisierung oder gegen diesen Rechtsruck sozusagen zusammen auf der Straße zu stehen, aber es nicht auszuhalten, dass man da drin aber auch verschieden ist und da drin auch unterschiedliche Kritiken hat an bestehenden, unterschiedliche vielleicht Zielvorstellungen oder Bedürfnisse, ist natürlich ein Problem, weil es plötzlich Uniformität produziert, sozusagen, die eigentlich, die gar nicht mehr sichtbar macht, was ich vorhin vor revolutionärer Situation benannt habe. Also ich glaube, dass diese, dass die Unzufriedenheit oder die, die Glaubwürdigkeit dessen, was gerade politisch passiert, was das Regierungshandeln angeht, was die gesellschaftlichen Verhältnisse angeht, ich glaube, dass es ein sehr großer Faktor ist. Und wenn ich den versuche zu eliminieren, weil ich sozusagen Streit eliminiere oder so, oder sozusagen das gar nicht, also diese Artikulation, so ist es, dann würde ich sagen, dann würde ich den Bürgerlichen sagen, dann scheint es euch mit dem Kampf gegen den Faschismus nicht so ernst zu sein. Wenn ihr sozusagen glaubt, dass ihr auf der Basis nur von Uniformität irgendwie diesen Schulterschluss realisieren könnt. Sondern man muss sich dann auch irgendwie aushalten. So.
Das greift vielleicht auch der übernächsten oder nächsten Frage sozusagen vorweg. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und bevor wir sozusagen über Gegenstrategien gegenüber sozusagen, wie gehen wir eigentlich gerade mit dieser Mobilisierung um, sozusagen noch mal kurz sprechen, würde ich gerne noch mal sozusagen diesen Schritt noch mal zurück von der Gefahr des Faschismus in Deutschland, in Europa, ne, sozusagen so dieser Punkt von, bewegen wir uns quasi vom Rechtspopulismus gerade hin zu einer faschistischen Gesellschaft, beziehungsweise besteht mit den ganzen Wahlen, die jetzt anstehen, tatsächlich die Gefahr des Faschismus, steht der vor der Tür. Wie würdest du das vielleicht auch mit dem Blick international einordnen? Sozusagen dort gab es ja sozusagen durchaus Schritte von Machtübernahme von RechtspopulistInnen und reale Auswirkungen sozusagen auf gesellschaftliche Formationen.
Also ich glaube, dass das ehrlich gesagt regional schon noch so ein bisschen unterschiedlich ist. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt vor der unmittelbaren, dass wir jetzt sozusagen unmittelbar vor dem Faschismus stehen. Ich glaube aber, dass die Realität gerade in den ostdeutschen Bundesländern eine ist, die dem schon sehr nahe kommt. Weil es da drin eben auch eine Selbstermächtigung von Straße gibt, die eben eine rechte Selbstermächtigung der Straße ist. Und gleichzeitig auch die Frage der sozusagen Kräfte, also der Kräfteverhältnisse, also sozusagen sich in einem Ausmaß verschoben hat, in dem plötzlich die Ablehnung der Leute gegenüber dem Status quo, der Aufrechterhaltung des Status quo, durch ein formiertes rechtes Projekt repräsentiert werden kann. Und das ist ein, also das sollte man sehr ernst nehmen und ja, würde ich schon sagen. Und ich glaube, dass wir aber, ich glaube, dass wir zwei Probleme haben und das ist, wir haben einerseits schon eine relevante Gefahr von sozusagen von einer Faschisierung oder von sozusagen Faschismus insofern, als dass es einfach das einzige politische Projekt ist, was gerade vorliegt. Also es gibt kein progressives Projekt, es gibt auch nicht so ein grünes Kapitalismus-Projekt oder sowas von sozial-ökologischer Transformation oder so. Das ist eliminiert, würde ich sagen. Es gibt sozusagen die Verteidigung des Status quo, der Versuch der Aufrechterhaltung von Normalität, von irgendwie Bürgerlichkeit, von Demokratie, von Rechtsstaat und so weiter, irgendwie so im Rahmen dessen, wie das durch Klimakrise und so weiter irgendwie möglich ist, was aber auch beinhaltet, Abschottung und Militarisierung sozusagen billig in Kauf zu nehmen. Und dann gibt es, und deswegen habe ich das vorhin so mit diesem Maschinenbild versucht aufzugreifen, der Impuls für Veränderung, also da, wo sozusagen die Energie herkommt, wo sozusagen die gesellschaftliche Dynamik ausgelöst wird, die liegt im Moment im rechten Feld. Und das ist, das bedeutet, es gibt eine reale Gefahr, dass sich das natürlich, dass sich das entsprechend fortentwickelt. So. Ich glaube aber, dass dass wir eben auch das Problem haben eines, also des immer autoritärer werdenden Versuchs oder notwendigerweise autoritär werden müssenden Aufrechterhaltung des Status quo. Also man kann den Status quo nur noch aufrechterhalten, wenn man die Grenzen schließt und dann auch irgendwann das entsprechend exekutiert, sozusagen. Wenn man nach innen die Wehrhaftigkeit herstellt, wenn man sozusagen die Logik des Militärischen sozusagen verallgemeinert. Und ich glaube, dass da natürlich auch ein Moment von Verrohung drin liegt, an denen wir uns an vielen Stellen schon gewöhnt haben. Aber das ist eben dann trotzdem, ja, das ist eben dann trotzdem noch nicht Faschismus. Ja. Ich finde es ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass vor allen Dingen wichtig ist, glaube ich, jetzt aus unserer Perspektive gesprochen, also als radikale Linke oder so, nicht der Logik anheimzufallen, oh, es gibt eine Gefahr von Faschismus und deswegen muss ich jetzt über jedes Stöckchen springen, um sozusagen die Gesellschaft gegen den Faschismus zu verteidigen, sondern ich muss das machen, aber in der Aufrechterhaltung meiner eigenen Sichtbarkeit und meiner eigenen Kritikperspektive und meiner eigenen Rahmung davon, wie ich gesellschaftliche Verhältnisse analysiere und welche Lösungsvorschläge ich dafür habe oder sowas. Weil ich glaube, wenn das da drin unsichtbar wird, dann, also nicht nur, dass das unsere Situation aktuell reproduziert, sondern ich glaube, dass es dass es das gesamte Spektrum politisch weiter nach rechts treiben wird, wenn niemand den linken Pol in der Hand hält.
Und meinst du, es gelingt uns gerade aktuell, diesen Pol zumindest zu greifen oder zumindest zu wissen, wo er liegt? Also ich meine, wir haben jetzt hier ein wunderschönes Banner mit Wasserbomben auf die AfD. Nach unserer ersten Mobilisierung wurde ein AfD-Stand mit Wasserbomben angegriffen. Das hat zu einer politischen Debatte geführt. Die CDU lässt sich dann nicht nehmen, von Faschismus zu sprechen, der sozusagen keine Lösung ist, natürlich, um Faschismus zu bekämpfen. Aber sozusagen, also die Frage ist ja tatsächlich die, was sind erfolgsversprechende Gegenstrategien? Du hast ja schon auch so ein bisschen was angedeutet, ne? Also du hast gesagt, du findest diese Mobilisierung grundsätzlich gut. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir da drin nicht unsichtbar werden als gesellschaftliche Linke. Du hast auch vorhin schon mal Dresden nazifrei zum Beispiel als ein erfolgreiches Modell. Es gibt sozusagen, Nationalismus ist keine Alternative, mit den AfD-Parteitagen, die da blockiert worden sind, sozusagen. Also was sind aus deiner Sicht erfolgsversprechende antifaschistische Gegenstrategien gegen diesen autoritären Rechtsruck?
Also ich glaube, dass die Antwort da auch sehr unterschiedlich, also genau, ist alles unter Vorbehalt. Ich meine, es ist jetzt auch, ich würde sagen, wir sind alle in einem sehr starken Suchprozess und das ist jetzt, ich sehe da gerade nicht die besonders überzeugenden Antworten aufleuchten irgendwo am Horizont oder so. Wir sind da in einer wirklich sehr desolaten Lage. Was nicht heißt, dass man nichts tun kann oder sollte. Trotzdem, ja. Genau, und ich glaube, die Antworten liegen dementsprechend auch auf unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube, dass es wichtig ist, was ich vor uns meine, das Narrativ des Kulturkampfes aus dem eigenen ideologischen Framework zu streichen. Also es nicht selbst zu reproduzieren. Also diese ganze Debatte von, boah, die Identitätskämpfe sind ja nur vermeintlich, also Identitätskämpfe, als ob sozusagen die Frage von, also ob es da drin keine Materialität gäbe oder so, dass ob die Person nicht gleichermaßen Auseinandersetzung um ihre Sichtbarkeit genauso wie um ihre Wohnverhältnisse führen könnten oder so. Also als ob das eigentlich, also die Konstruktion eines Widerspruchs da drin und damit die narrative Übernahme dieses Kulturkampfmotivs Das halte ich wirklich für richtig substanziell falsch und ich glaube, dass das sollte man drüber hinwegkommen und das anders zu verhalten. Ich glaube, man sollte jetzt auf diesen Demos sein, einfach weil es zu denen auch keine Alternative gibt, nicht weil die alle so wahnsinnig cool sind oder sowas, sondern weil es ja schlimm wäre, wenn es sie nicht gäbe. Und weil es tatsächlich noch was zu verteidigen gibt und da drin, genau, muss man aber sichtbar bleiben, glaube ich, und auch sowas wie Streitbarkeit wiederherstellen. So. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass eine Linke wieder in der Lage ist, ihren eigenen Ausgangspunkt zu bestimmen. Also selber zu sagen, warum man die Dinge tut und wie man sie sieht und warum man sie aus welchen Gründen auch verteidigt. Und darum in eine Auseinandersetzung, in Diskussion und in Streit zu gehen. Wenn ich sozusagen meinen eigenen Ausgangspunkt nicht bestimmen kann, mache ich mich abhängig von der Zustimmung der anderen. Also plötzlich wird sozusagen Beliebtheit oder sozusagen die Anerkennung durch die Gesellschaft, wie oft ich irgendwo zitiert werde, wie viele Flyer mitgenommen wurden oder ob ich in einem Zeitungsartikel gelandet bin, wird plötzlich zu einem Kriterium für die eigene inhaltlich-politische Arbeit oder sowas. Und ich halte das eigentlich nicht für richtig. So. Nicht, weil ich finde, es ist egal, ob einem 3 Leute oder 3000 Leute zuhören. Man sollte natürlich immer anstreben, dass einem 3000 oder 30.000 am besten zuhören und so weiter. Aber ich glaube, es zu einem Kriterium zur Bestimmung der eigenen Ausrichtung zu machen, halte ich für einen Fehler. Und ich glaube, dass wir gerade, weil wir in so einer defensiven Situation sind, dazu neigen, wenn wir unsere eigene strategische Bestimmung durch die Zustimmung von außen zu ersetzen. Und ich glaube, dass deswegen ist es meines Erachtens nach wichtig, dass wir, um dann auch in solchen Demonstrationen sichtbar sein zu können und eine Unterscheidbarkeit aufmachen zu können, zwischen irgendwie gesellschaftliche Sichtbarkeit heißt ja auch sozusagen, man plädiert für andere Dinge als jetzt irgendwie die Durchsetzung, als der verlängerte Arm der staatlichen Durchsetzung der Corona-Politik oder so zu sein. Also ich glaube sozusagen, also was die Vornahme des eigenen Ausgangspunkts und die Herstellung der eigenen Sichtbarkeit ist, glaube ich, so ein Kernpunkt, für den man, und deswegen finde ich es auch gut, dass wir hier reden, glaube ich, sich Zeit nehmen muss, sich zu verständigen und sich wirklich zu überlegen, wie man das gerade sieht und was man für eine sinnvolle Strategie hält. Ich glaube, dass man schon den Versuch unternehmen kann und sollte, das, was jetzt gerade passiert, die AfD ist in der Kritik, die Praxis, die man schon an anderer Stelle hatte, nämlich genau Blockade von AfD-Parteitagen, irgendwie Angriff auf Politiker, auf Büros und so weiter, da mit reinzutragen und zu überlegen, ob man vielleicht einen Teil derjenigen, die da auf der Straße sind, mitnehmen kann für die Beteiligung an solchen Aktionen, die jenseits des rein Deklaratorischen liegen, der reinen Meinungsäußerung liegen. Ich glaube, dass man sich an allen Orten, an denen wir uns befinden, als Linke unterhalten müssen und streiten müssen und im Gespräch sein müssen. Und auch dafür ist es total wichtig, dass wir unseren Ausgangspunkt kennen, weil meines Erachtens nach ein Gespräch nicht darin bestehen kann, dass man, dass auch in einem Gespräch, also auch nicht nur sozusagen in so einer Frage von Strategien im politischen Feld, sondern ich glaube auch in so einem ganz bilateralen Gespräch an der Bushaltestelle oder am Küchentisch, ist es wichtig, dass man da drin eine Position und einen Ausgangspunkt hat, um überhaupt sichtbar zu machen, was eine linke Erklärung der Welt um uns herum und auch aller Zustände und Zumutungen da drin überhaupt ist und worin auch sozusagen linke Antworten darin bestehen könnten oder sowas.
Dann vielen Dank, Karin, dass du da warst. War sehr schön mit dir. Genau. We'll be right back.